Also an dieser Stelle ist dieser Cast jetzt sofort beendet. Ich mache jetzt alleine weiter. Es ist Donnerstag, Serienchecker-Zeit, das heißt, wir haben eine neue Serie für euch und einen Film, der ist allerdings nicht so neu. Wir wollen heute sprechen über Amadeus. Den gibt's als Film schon seit etlichen Jahren, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ein Film, zu dem ich regelmäßig zurückkehre. Und jetzt hat man sich bei Sky gedacht und HBO, glaube ich, nee, nur Sky, ne?
Sky,
ja. Ah, wie wär's, wenn wir aus dem Ding nochmal eine Serie machen würden? Ob das gelungen ist oder nicht, was unsere Meinung dazu ist, das erfahrt ihr hier. Und ausnahmsweise hört ihr auch diese Folge mal wieder auf nerdizismus.de, denn ist ja eine Filmbesprechung.
Ja, ja. Aber wir werden heute nicht zwei Stühle, eine Meinung haben, ganz klar.
Ganz klar. Warum veröffentlichen wir das auf beiden Kanälen, damit vielleicht noch der ein oder andere Nerdizismus-Hörer, der es noch nicht mitgekriegt hat, jetzt nochmal schnell rüberkommt auf die Serienchecker, denn wir wollen auf YouTube bis Ende des Jahres noch 500 Abonnenten haben. Das ist nicht viel für euch da draußen oder in der großen YouTube-Welt, für uns wäre es aber schon mal ein guter Startpunkt in 2026, damit wir das hier weitermachen können. Da fehlen uns noch so knapp 150 Stück, also von daher, lasst doch mal ein Abo da, aktiviert die Glocke und schreibt doch mal drunter, wenn ihr dann die Serie gesehen habt, ob ihr denn den Film oder die Serie besser findet. So, würde ich sagen, without further ado, Michael, steigen wir mal ein. Zum einen, also es geht schon mal damit los, dass du mich geschockt hast, dass du den Film noch nicht gesehen hattest, bis ich dich dann mehr oder weniger zwingen musste, den für diese Besprechung heute zu gucken. Was stimmt mit dir nicht?
Diesen Spruch habe ich schon öfters von dir jetzt gehört.
Wie kann man diesen Film noch nie gesehen haben?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich
habe das jetzt immer. Man muss dazu sagen, es ist keiner, der wirklich so, der kommt nicht regelmäßig auf Fernsehen.
Das war zu der Zeit, wo ich dann andere Filme geschaut habe, vor allen Dingen. Und Amadeus ist mir irgendwie immer nur das Amadeus, ne? Ja, Falco ist mir da immer nur im Blick geblieben und ich wusste nicht, ich habe den nie geschaut, weil ich immer im Hinterkopf hätte, das wäre irgendwie so ein ganz seltsames Drama in der Richtung. Okay. Deshalb, ich habe auch nicht...
Wer hat dich da beraten?
Hat mich keiner beraten. Das ist so ein Bild, was man sich bildet im Laufe der Jahre und es wird dann immer stärker und deshalb guckt's man nicht. Aber ich habe auch andere Sachen noch nicht geguckt. Also,
meine Frau wirft
mir immer noch vor, dass ich kein Flashdance und sowas geguckt habe. Ja. Ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Aber
wir müssen vielleicht mal so eine Reihe machen. Michael wird gezwungen, irgendwas zu gucken. Ja, ich glaube, da sind noch etliche Filmlücken da drin. Aber gut, jetzt habe ich dich ja dazu gezwungen.
Das hat uns eine Chance gegeben.
Ja, inwiefern?
Ja, dass ich erstmal, du hast mir gesagt, ich sollte jetzt erstmal die Serie schauen.
Ja, genau, stimmt. Richtig, genau. Ja.
Und danach den Film. Und dann sollte ich bewerten, was besser wäre. Und selten haben wir es in diesem Podcast, dass wir unvoreingenommen in Dinge reingehen, weil einfach Originaladaptionen nicht gekannt werden. Und das ist bei mir jetzt der Fall. Und ich bilde mir zumindest ein, dass ich einigermaßen neutral darauf gucken konnte.
Ja. Deswegen wollte ich auch, dass du, wie gesagt, zuerst die Serie guckst und dann den Film. Aber bei mir war es natürlich offensichtlich entsprechend umgekehrt. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das nicht auch eine dieser Serien ist wie Smiller, die wir vor zwei, drei Wochen hatten, wo ich mir so denke, so braucht's das jetzt wirklich? Braucht's das jetzt? Muss man das jetzt auch noch machen?
Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, muss das?
Wir werden darüber sprechen. Vielleicht wäre dir der Film früher auf dem Radar aufgetaucht, wenn statt Tim Hulce, der in der Verfilmung den Mozart spielt, eigentlich Mark Hamill das gespielt hätte.
Aha.
Denn Mark Hamill hat in dem Theaterstück von Peter Scaffer, was ja schon ewig am Broadway dann lief, sehr erfolgreich und auch wirklich also von den Kritiken sehr gefeiert, den Amadeus gespielt.
Okay.
Und Miloš Forman wollte ihn aber nicht in seinem Film. Eigentlich war das, also jeder hat gesagt, das macht der Hamill, weil der macht das doch am Broadway und der macht das super und nimmt einen anderen. Aber er wollte halt, dass die Leute nicht immer Luke Skywalker sehen.
Okay, ja, zu dem Zeitpunkt war er schon Luke Skywalker, ja.
Und mittendrin.
Ja,
ich glaube, da war Return of the Jedi gerade abgedreht oder sowas und das wollte er nicht.
Ja.
Und daher hat er sich dann für Tim Hulce entschieden.
Vielleicht besser für seine Stimme, dann hat er am Ende den Joker gemacht.
Das stimmt allerdings. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Film an, damit auch unsere Nerdizismus-Hörer, die ja eher Filmkritiken von uns gewohnt sind, da ein bisschen reingehen. Ja, also meine Meinung...
Ich glaube, das Wichtige ist, nochmal vorher zu erwähnen, Wir machen jetzt einen ziemlichen Spoilercast, ne?
Ja, klar. Okay.
Reden in vielen Spoilern darüber. Ja, ich meine, wir können vielleicht jetzt am Anfang nochmal 5 Minuten sagen, gefällt oder gefällt nicht, aber wir werden, um auch der Diskussion gut zu tun, müssen wir spoilern.
Das ist korrekt, wobei ich glaube, viele Menschen außer dir gibt's ja nicht, die nicht wissen, worum es geht. Denn ich glaube, dass diese, also ich, dass halt die Figur des Salieri im Prinzip den meisten Menschen, die heutzutage unterwegs sind, eigentlich nur bekannt ist durch den Film respektive das Theaterstück, mehr oder weniger den Film, jetzt halt demnächst die Serie. Und natürlich da auch dann sehr viel, ja, man dem Salieri auch Unrecht tut. Um ehrlich zu sein, war Salieri zu seiner Zeit der größere Star als Mozart. Also der wesentlich größere Star. Ja. Und war auch offensichtlich sehr viel wohlhabender als er. Und es gab eigentlich auch, um das gleich mal aus der Welt zu machen, keine Rivalität über vielleicht eine gewisse berufliche hinaus. Ja. Ja. Das Auf Wichtige, gar keinen Fall eine, die tödlich endet.
Genau. Das Wichtige ist zu wissen, das Ding, was wir hier sehen und was ihr sehen könnt im Fernsehen und im Film, das ist nicht historisch ansatzweise korrekt. Es ist eine fiktive Rivalität zwischen Salieri und Mozart und basiert auf einem Stück von Alexander Puschkin, Mozart und Salieri von 1830, was wiederum von Peter Schäfer als Theaterstück dann umgesetzt wurde und 79 die Uraufführung hatte. 1979.
Korrekt. Ja. Ein bisschen grätschig rein. Der Film ist historisch grundsätzlich sehr korrekt, bis auf diese Geschichte. Was Ausstattung angeht, was die Personen, die Handelnden angeht, was das Ganze drumherum angeht, hat er, glaube ich, 12 Oscars gewonnen. And rightfully so. Unter anderem eben auch für Kameraausstattung etc. Also von daher, das Ding ist, es ist schon ein Period Piece, auch wenn natürlich die eigentliche Geschichte in der Tat natürlich insofern erfunden ist, als dass Salieri Mozart nicht umgebracht hat und auch nicht darauf hingearbeitet hat. Ja. So, das, und Salieri war auch im Gegensatz zum Theaterstück beziehungsweise zum Film, hat er Gott nicht seine Jungfräulichkeit gewidmet, um Talent zu bekommen, sondern der war verheiratet, hatte mehrere Kinder und war alles andere als ein Kind von Traurigkeit. Also das eigentlich, damit war es dann. Der Rest, den man so sieht, ist durchaus historisch korrekt und das ist so ein Punkt, über den wir später nochmal sprechen müssen. So, also jetzt without further ado. Ich sag mal gar nichts zum Film. Ich habe dir gesagt, guck den Director's Cut. Ja. Der ist ungefähr 20 Minuten länger, hat ein paar Szenen mehr, die jetzt nicht entscheidend sind, aber noch so ein bisschen Fleisch an den Knochen geben. Also, was sagst du?
War okay. Also war in Ordnung.
An dieser Stelle ist dieser Cast jetzt sofort beendet. Ich mache jetzt alleine weiter.
Er war anders, als ich gedacht habe. Mhm. Er ist noch mehr ins Komödiantische reingegangen, sehr stark. Eher ins Satirische, würde ich sagen. Damit hatte ich nicht gerechnet bei diesem Film, weil die Serie auch ein bisschen anders da unterwegs ist. Ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass er sehr weird war für seine 1984er Zeit, was die da gezeigt haben. Es ist interessant, dass Mozart, was aber wohl auch dem Theaterstück geschuldet ist, sehr stark in den Hintergrund tritt in diesem Film. Also er ist schon mehr im Vordergrund als im Theaterstück. Aber ich hatte ursprünglich auch gedacht, also es geht Amadeus und dann ist Amadeus im Vordergrund. Aber eigentlich ist auch hier im Film die Hauptfigur mehr oder weniger Salieri, aus dessen Sicht man das Ganze sieht. Das finde ich ganz spannend, weil es auch eine Distanz zum Mozart schafft und eine Bewertung vom Salieri, wo der Zuschauer sich nicht sicher sein kann, ob er mit Salieri so mitfühlen kann, weil er auch nicht genau das Innenleben von Mozart gezeigt bekommt. Also es wird immer gesagt, auch in dem Film, Mozart ist dieses Genie, Mozart ist so super, aber wenn man jetzt kein Musik- oder Klassik-Fan ist und sich sehr gut mit Musik auskennt, wird einem mehr erzählt, als es gezeigt wird. In dem Film habe ich das Gefühl. Auch die Musik ist zu einem gewissen Teil da, aber ich hatte das Gefühl, in dem Film war das Schauspiel und die Geschichte deutlich stärker im Vordergrund als die Musik.
Was für einen Film hast du geguckt? Hast du zufällig diese Zeichentrickserie auf Kika gesehen? Nein. Die meinte ich nicht. Ja? Die habe ich nicht gemeint. Ja? Okay. interessanter Take.
Ja.
Ich gehe bei so gut wie nichts davon mit. Also war jetzt ja noch kein großer Meinungstake, aber ja, besonders den letzten Punkt, dass du mehr oder weniger ein Show Don't Tell anmerkst, das ist eigentlich das, wofür F. Murray Abraham seinen Oscar gekriegt hat.
Nein, nein, F. Murray Abraham als Salieri?
Ja.
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 Ich habe über Mozart geredet.
Ja, ja, aber das, durch die Figur des Salieri wird das Genie von Mozart ja dargestellt.
Ja, aber er redet darüber, dass Mozart so ein
Genie. Er bricht zusammen, während er die Noten sieht und die Musik in seinem Kopf hört.
Genau.
Er, vor Ehrfurcht und vor Dings.
Aber es wird, deshalb sage ich es noch mehr, wir sehen es aus der Perspektive von Salieri und wir müssen ihm das glauben, aber Mozart sehen wir nur distanziert in Einzelszenen bis auf den Schluss. Die letzte Stunde lernen wir Mozart ein bisschen besser kennen, in seinem Downfall quasi, wie er zusammenbricht. Aber auch das wird eher aus der Perspektive eines Dritten gesehen. Es ist für mich ein relativ drastischer Zusammenbruch gewesen von dem, wie diese Figur sich vorher nicht gezeigt hat. Also sie verliert viel und sie muss sich an viel anpassen, aber es im Film kam es mir sehr abrupt vor, dass ihn das doch alles so trifft, was mit ihm passiert.
Ja, es ging mir exakt genau umgekehrt mit der Serie.
Ja.
Also ich glaube, wenn man nur die Serie kennt, dann weiß man eigentlich gar nicht, wieso fällt denn der jetzt auf einmal tot um, mehr oder weniger. Mhm. In dem Film, dadurch, dass die Fokussierung viel mehr auf diesen Konflikt mit der Vaterfigur ist, also mit Leopold Mozart, das in der Serie völlig untergeht, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir, wenn ich nur die Serie geschaut hätte, wäre mir irgendwie überhaupt nicht klar gewesen, obwohl die 2,5 Stunden länger geht als der Director's Cut, also insgesamt 5 Folgen ungefähr eine Stunde, war es mir an der Stelle überhaupt nicht, war die Herleitung im Grunde genommen gar nicht da, weil dieser Konflikt mit dem Vater in der Serie de facto nicht gezeigt, kurz nur angedeutet wird, aber nicht den Raum einnimmt, den es im Film einnimmt. Und durch den Bruch zum Vater und eben die Aneignung Salieris, dieses Vaterkostüms und so weiter, das ist ja eigentlich das, was ihn dann bricht. Ja.
Das finde ich absolut spannend, weil ich sehe das auch genau komplett umgekehrt.
Okay.
Ich finde, in der Serie wurde das wunderbar dargestellt, weil der Vater, den hat er erst nur durch Briefe. Also der Vater schreibt ihn ja in der Serie sehr viele Briefe und die ignoriert er.
Ja.
Und da geht er gar nicht drauf ein.
Ja.
Bis sie diese eine Reise zum Vater hinhaben, wo er wirklich seine Abscheu gegenüber seinem Vater zeigt. Während im Film er ja mehr oder weniger seinen Vater vergöttert und ihm gerecht werden will.
Und genau also, das daran zerbricht er ja.
Jein.
Weil der Vater ihn ja immer...
Im Film, genau. Aber du hast gesagt, im Film würde es dir deutlich klarer werden, dass er an diesem Vater zerbricht, weil dieser Konflikt stärker im Vordergrund steht. Ich habe mal drauf geachtet, wir sehen den Vater in 1-2 Szenen und das war's. Wir sehen, wie der Vater da ankommt, wir sehen, wie er sich ein bisschen wichtig macht und wir sehen, wie seine Frau sich über den Vater brüskiert.
Mhm.
Und dann ist der Vater schon tot. Also wir sehen ihn, müsste man jetzt mal nachrechnen, prozentual,
ist,
wie viel...
Screentime ist es unter Umständen sogar in der Tat vielleicht sogar weniger, das ist korrekt.
Genau, und in der Serie habe ich viel mehr das Gefühl, dass dieser Konflikt im Vordergrund steht, weil Mozart hat in der Serie mehr oder weniger mit seinem Vater schon abgeschlossen, weil sein Vater ihn nur streng behandelt hat, ihn nur getrieben hat zur Musik, weil die er ja auch selber angenommen hat, aber nur, also ihn auch gar nicht akzeptiert hat, seine Art und Weise zu leben nicht akzeptiert hat, was im Film ja genau das Gleiche ist.
Genau.
Während im Film aber der Mozart das Wohlwollen seines Vaters möchte und in der Serie lehnt er es ab. Man sieht aber, dass diese Schuld ihm in der Serie doch bewusst wird, dadurch, dass er am Ende viel mehr an der Figur vom Salieri zerbricht, wie er da mit der Maske steht, wie er auch draußen steht, vor dem Fenster und denkt, das wäre mehr oder weniger sein Vater. Das hatte ich in der Serie deutlich mehr das Gefühl, dass ihn sein Vater als Geist verfolgt, weil er von ihm sich nicht lösen kann. Und weil er vielleicht doch insgeheim seinen Zuspruch haben wollte. Und ich hatte in der Serie viel mehr das Gefühl, dass das einen Einfluss auf ihn hatte, während das im Film mir fast schon zu abrupt war.
Okay.
Ja.
Von der reinen Screen her mag das ja sogar stimmen und natürlich ja. gibt's da diesen, also vielleicht ist jetzt, wo du deine Ausführungen hast, würde ich ja. meinen Punkt noch etwas präzisieren. Mhm. Mir war das vielleicht am Ende des Tages in der Serie zu viel in your face. Also der Vater ist im Film omnipräsent,
ja.
ohne dass er da ist. Er ist immer da. Und zwar zum Beispiel unter anderem in Form des Bildes, das in der Wohnung hängt, was wenn in der Wohnung der Mozarts gefilmt wird, das Bild fast permanent in jedem Schatz zu sehen ist.
Okay.
So. Plus eben diese eine Szene, wo er schon so ein bisschen im Downfall ist, der Amadeus, und dann an seinem Billardtisch da anfängt zu schreiben und dann plötzlich im Suff sich über den Vater lustig macht und dessen Gemälde.
Mhm.
Ja. Der Vater wird auch mehrfach im Grunde genommen von allen Hofschranzen erwähnt. Ach, ihr Vater hatte ja schon, ich kannte und so weiter. Es ist subtiler, meiner Meinung nach, und nicht so ein bisschen in your face. Und ich glaube, vielleicht war es am Ende das, was mich so gestört hat da.
Mhm.
Und deswegen fand ich aber trotzdem, dass der eigentliche, dann schafft es der Film aber besser, in 3 Stunden für mich das rüberzubringen, als die Serie, die dafür 5 braucht. So.
Mhm.
Die 2, 3 Side-Hustles, die Serie sich dann noch liefert, die waren meiner Meinung nach völlig irrelevant, ja. Denn man hätte ja zum Beispiel noch viel, viel mehr, also wenn ich schon erwähne, dass ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, wie viele Kinder Mozarts wirklich gestorben sind und ob und so, wahrscheinlich wird schon mal eins gestorben sein, weil das ja damals üblicher.
Am Ende hatte er, glaube ich, ich habe es nachgeschaut, ich habe es natürlich jetzt nicht aufgeschrieben.
Es gibt, by the way, keine direkten lebenden Nachfahren.
Genau, weil die Kinder niemals Nachfahren hatten.
Ja, genau.
Aber er hatte, glaube ich, von den 7 Kindern, die er bekommen hat, sind mindestens 5 gestorben, irgendwie sowas in der Richtung, ja.
Und das ist ja was der Film zum Beispiel völlig negiert. Die haben zwar ein Kind, das man da ab und zu sieht, und das war's. Deswegen fand ich das noch mit das Beste an der Serie, dass man sich dessen etwas annimmt, dann aber daraus irgendwie nichts macht. Also ich hätte doch da, da hätte ich viel mehr diese Vater-Sohn-Dynamiken reingebracht, sowohl bei Salieri als auch bei ihm. Das hätte ich viel mehr gemacht. So ist dieses eine Kind, was stirbt, ist dann noch mal eine opulente Requiem-Szene und das war's dann schon wieder irgendwie.
Aber das,
und da hätte ich mir dann gewünscht, dass ich das Thema Family mehr aufmache.
Eigentlich macht die Serie das noch viel cleverer mit dem, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wie Mozarts Vater und das Umgehen seines Vaters mit ihm einfach auch sein ganzes Familienleben prägt, weil im Film hat er auch einen Sohn, das wird ja gezeigt.
Ja.
Aber mit diesem Sohn kommt er einigermaßen gut klar. Der ist halt wie ein typischer Vater.
Ja gut, das Kind hat da 30 Sekunden zu spielen.
Genau, aber in diesen 30 Sekunden ist er herzlich zu seinem Sohn.
Das ist korrekt, das stimmt.
Die Serie macht genau das Gegenteil. In der Serie ist Mozart eher dieses typische, ich würde sagen, fast autistische Genie, was keine Gefühle zeigen kann, jedenfalls nicht gegenüber seinem Kind und auch mit seinem Kind spricht, wie als ob es ein komplett Fremder wäre. Und das hat für mich dann wiederum die Distanz gezeigt, die sein Vater zu ihm aufgebaut hat, dass er zu seinem eigenen Sohn entweder nicht den Mut hat, eine emotionale Beziehung aufzubauen, weil er das Gleiche dann machen würde wie sein Vater, was man ja auch so ein bisschen sieht, oder weil er das nie von seinem Vater gelernt hat. Also das ist doch mal der große Einfluss von seinem Vater, der im Hintergrund ist, der quasi seine Familie zerstört, weil er mit seinem Sohn auch keine Beziehung aufbauen kann.
Ja, fairer Punkt, kann man so sehen. Natürlich konzentriert sich der Film grundsätzlich mehr eben auf diese Salieri und Mozart-Dynamik, und da muss man ganz ehrlich sagen, und jetzt haben wir ja im Grunde genommen natürlich auch, muss man auch sagen, da hat der Paul Bettany, ne, hat natürlich da ein schweres Erbe. Denn abgesehen davon, dass man, ich finde, F. Murray Abraham eigentlich immer gucken kann, also ist einer von diesen Schauspielern, die so grundsätzlich gehen, ja?
Ja.
Selbst wenn sie wie in Star Trek Resurrection Murks spielen müssen, ja.
Aber
sie gehen,
er ist wie ein guter Wein, im Alter wird er immer besser.
Genau. Bekannteste Werke sind eigentlich so, wo er den Omar in Scarface spielt und dann eben noch für die Star Trek Fans, da spielt er den, ach Gott, weiß gar nicht, wie er heißt, ihr werdet es wissen, schreibt es mal in die Kommentare rein. Das war übrigens einer der ersten Filme, an die ich mich bewusst erinnern kann, dass wir da im Kino waren mit meinen Eltern.
Okay.
Und als der Salieri dann am Ende oder kurz vor Schluss in diesem Kostüm des Vaters, was so ein schwarzes Kostüm ist mit so einer großen, dunklen, schwarzen Maske, zu dieser Requiem-Musik im Torbogen steht im Film, da habe ich Schiss gekriegt und wir mussten das Kino verlassen.
Kann ich mir denken. Ja? In welchem Alter warst du?
Da war ich dann 6.
Ja, gut. Das ist ein Film, könnte ich auch nie mit unseren Töchtern gucken.
Doch, kann man gucken. Man kann Mutter man, die ganze Zeit erstmal die Augen.
Muss man aber.
Es war am Ende des Tages war es einfach diese Musik, die das Ganze so eindrucksvoll gemacht hat.
Ich kann mir das vorstellen, dass die Musik sehr eindrucksvoll war und wahrscheinlich auch ein Riesenaspekt ist. Und ich habe mir das ja auch später durchgelesen, wie bekannt dieser Film einfach auch für die Musik ist, die er damit reinbringt. Interessanterweise im direkten Vergleich, und weil ich hab ja einfach die Fernsehserie vorher gesehen. Und für mich hatte in der Fernsehserie die Musik eine viel stärkere Präsenz, weil sie sich auch stark mit den Stücken beschäftigen und die auch laufen lassen. Gerade am Ende, wenn man wieder auf das Ende geht, die Requiem-Szene, nachdem Mozart tot ist und Salieri quasi in der Kirche das dirigiert. Mir sind wirklich fast die Tränen. Also das fand ich sehr emotional. Im Film hatte das nicht so einen Impact bei mir.
Ich war leider bei den Musikszenen raus bei der Serie.
Okay.
Dahingehend, dass ich irgendwann angefangen habe und das keine Frauenfeindlichkeit, ja, weil ich irgendwann angefangen habe, die Frauen im Orchester zu zählen. Es gab zu der Zeitpunkt leider keine Frauen im Orchester, absolut völlig unmöglich sowas, absolut undenkbar, ja, und das hat mir einfach rausgeholt, wie die Serie meiner Meinung nach, einen ganz, ganz drastischen Inszenierungsfehler gemacht hat. Wäre es ein Theaterstück, hätte ich den Regisseur ausgebuht. Ich hätte Paul Bettany Bravo-Rufe gegeben, den Regisseur hätte ich gnadenlos ausgebuht. Ja? Katastrophe, meiner Meinung nach.
Wieso?
Kommen wir gleich noch zu, wenn wir zur Serie gehen. Das nur so mal vorab. Mit dem Ende der Serie kann man dann, ich hätte das komplett anders gemacht und ich würde nichts von dem, was ich gleich noch sagen werde, sagen.
Ja.
Mir hat der Film hat ein anderen Einschlag, vor allem das Ende. Du hast vorhin noch mal ganz kurz vorhin gesagt, dass der Film damals wahrscheinlich für seine Zeit die Darstellung des Mondhals irgendwie bestimmt total ungewöhnlich war oder sowas.
Ja.
Ich meine mich zu erinnern, dass das in der Tat auch so war, weil man sich auch erst dran gewöhnen musste, dass es halt auch eine normale Seite von Mozart abseits des Genie gab. Heute, wenn du dich, sagen wir mal, ein bisschen damit beschäftigst, brauchen wir jetzt nicht groß in die Mozart-Materie einzutauchen, um sofort über die doch sehr fäkallastigen Briefe an seine Schwester zu stoßen. Das ist so weitläufig bekannt. Und auch sein lustiger Kanon, leckt mich am Arsch, leck ihn schön sauber, schön saftig und zart, ist auch, wird inzwischen als Klassiker der Kinderchöre dargeboten.
Okay.
Ja. Also der hat schon deftig geschrieben und von daher ist eigentlich die Darstellung so, wie er ist, natürlich auch übertrieben, aber das war halt jetzt eben auch kein, sag ich mal, irgendwie, wie man sich vielleicht Albert Einstein so als Genie vorstellt oder sowas, ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der es gut hat krachen lassen, ja. Vielleicht war das auch ein Grund. Mich hat mich beeindruckt immer bei dem Film, dass am Ende halt ein solches, und auch das ist eigentlich ja völlig normal gewesen für die Zeit. Es wurde immer kolportiert, dass Mozart völlig verarmt gestorben wäre und dann einem Armengrab beigesetzt worden wäre, was man heute auch nicht mehr genau weiß, wo das war. Dem ist eigentlich gar nicht so. Also diese Bestattungsform, die man im Film sieht, ist eigentlich die für die damalige Zeit, für normale Leute. Er hat sicherlich einen Großteil seines Vermögens versoffen und durchgebracht, ist aber eigentlich die normale Bestattungsform gewesen. So. Also nicht jeder hat sich da ein Mausoleum hingestellt und vor allem nicht, wenn der Tod so plötzlich kam, sondern wenn das halt abzusehen war oder so, dann hast du irgendwo mit 50 mal angefangen, ich könnte euch mal ein Mausoleum hinstellen. So. Und das haben dann der ein oder andere gemacht. Trotzdem war natürlich, als ich den Film damals gesehen habe, gut, das Ende habe ich ja offensichtlich dann erstmal zum ersten Mal nicht gesehen, aber dann späterhin, bevor ich das so wusste, und ich habe auch noch so Kinderkassetten gehabt, wo Karl-Heinz Böhm noch über die Leben von in Hörspielform von Leben von Komponisten spricht. Und da wurde auch noch gesagt, dass der halt völlig verarmt und im Armengrab gestorben ist und beigesetzt wurde. Und dann hat mich diese Endszene, wo halt einfach so dieser Sack in dieses Loch fällt und dann nochmal ein bisschen gekalkt wird und dann stehen da so drei Leute und gehen wieder und niemand ist am Grab, was auch völlig normal war. Also dass diese, wie heute, man geht dazu zu 500 Leute, 50 Leute, je nachdem, wenn du unbeliebt warst, halt auch nur 5 zum Grab. Das war nicht normal. Also die übliche war, du hast am Stadttor AD gesagt und dann ist der Karren zum, also das war schon relativ üblich so, wie das dargestellt wird. Aber es schockiert einen halt, weil man halt vorher diesen Pomp und diesen Prunk, und das finde ich in diesem Film grandios, die Ausstattung ist unglaublich sensationell, ja. Zu Recht einen Oscar für gekriegt, auch übrigens alles mit natürlichem Licht gedreht worden. Ja, die haben fast die halbe Oper abgefackelt, weil sie überall Kerzen aufgestellt hatten. Und wenn du halt vorher diesen Pomp und diese Opulenz und diesen Prunk gesehen hast, plus diese Musik, und dann ist natürlich das Requiem ist natürlich auch nochmal ganz, ganz dramatisch, dann hat mich so dieses vergessen werden sozusagen, verscharrt werden, das hat mich immer schockiert. So, das fand ich immer schockierend irgendwie. Heute, jetzt nach dem 10. Mal gucken, finde ich es immer noch schade, aber es ist nicht mehr so schockierend. An der Stelle übrigens mal ein kleiner Side-Hustle: Wenn ihr in Wien seid, dann geht in diese Mozart Experience. Die ist wirklich großartig, wie überhaupt einige Ausstellungen in Wien ziemlich großartig sind. Wir waren jetzt ja diesen Sommer in Wien und diese Mozart Experience, die hat, wenn du reinkommst, fängt die gleich mit dem Requiem an. Und ich kann euch nur empfehlen, seid die Ersten, die reingehen. Ich war in einem random Donnerstagmorgen, gleich um 9 Uhr stand ich da, eigentlich nur, weil wir noch eine Stunde irgendwie Zeit hatten, und ich hatte das ganze Ding für mich alleine. Dann kommst du in einen Raum rein, der ist voller Kerzen, also LED-Kerzen natürlich, ne? Aber wirklich hunderte davon, und an einer Ecke hängt ganz fahl beleuchtet eine Kopie von der Totenmaske von Mozart, und dazu wummert aus einer, keine Ahnung, 1000 Watt Anlage das Requiem. Sensationell.
Ja.
Und mehr brauchst du nicht. Der Raum ist komplett dunkel, diese Kerzen, das Ding, und ist der Hammer. Der Hammer. Ja, also geht da rein, Leute, ist wirklich der Knaller, und geht früh rein, weil ich hatte das komplette Museum für mich alleine. Weil du bist.
Was heißt früh?
Um 9 Uhr, 9:30, wenn es aufmacht.
Okay.
So, dann war der Mittwoch und es war Sommer, also von daher, es war jetzt nicht so, dass da jetzt keine Touri-Zeit ist. Wobei, wann ist denn in Wien keine Touri-Zeit? Eigentlich immer voll, ne? Und du hast nämlich dann, du bist in jedem Raum, läuft halt dann so ein Programm ab, und dann geht die Tür auf und dann geht's zum nächsten. Das heißt, wenn du erstmal allein in dem Raum bist, kommt auch keiner mehr.
Okay.
Dann hast du das ganze Ding für dich alleine. Also es war großartig. Ganz im Gegensatz zum Sissi-Museum. Das teilst du dir mit Horden von Chinesen, Amerikanern und Japanern. Das ist ganz was anderes. Also zurück zu Lick. Das war das, was mich eben immer so schockiert hat, und was auch bei mir so diesen starken Impact hinterlassen hat. Also das Spiel von Murray Abraham, die Ausstattung, die Musik. Ich fand die Musikauswahl auf dem Film auch ehrlich gesagt einen Ticken besser, auch wenn es inzwischen ein bisschen totgenudelt ist. Also Zauberflöte muss man jetzt nicht, aber okay, es ist halt das, was die Leute kennen. Wobei ich dann auch wieder sage, wenn die Leute in die Zauberflöte gehen und auf diese Weise zum Theater und zur Oper finden, war es auch dann gut. Dann kann man auch mit der leichten Muse mal anfangen. Ja. Wobei auch da die Darstellung eben, dass das halt eben eigentlich diese Art des Singspiels ja im fürs einfache Volk war, auch völlig korrekt ist. So, das alles sind so Dinge, die ich an diesem Film zusätzlich mit diesem perfekten Pacing, mir ist in diesem Film nicht eine Sekunde langweilig. Und das, obwohl ich schon ein Thema geguckt habe. Jede Szene ist ein Genuss, sei es die, wo der Mozart zum ersten Mal zum Kaiser kommt, mit diesem Marsch, ja, wo er dann zum ersten Mal dem Salieri eins drüber gibt, sei es die Szene, als die Konstanze die Partituren zum Salieri bringt und er das sind sensationell. Also wirklich jede Szene ist großartig, bis dann natürlich hin zum Ende, wo die dann das Requiem zusammen.
Die Szene mit den Partituren ist übrigens ein Director's Cut hinzugefügt worden.
Nee, sie ist da nur länger.
Ach so, sie ist länger. Okay, ist ich länger. Hatte es nämlich gelesen, dass die noch extra hinzugefügt
worden
wäre.
Nein, es ist im Director, also die ist immer drin gewesen. Mhm. Aber was im Director's Cut hinzugefügt wurde, war das Angebot von der Konstanz, beziehungsweise nein, eigentlich die Aufforderung von Salieri, abends mal wiederzukommen, damit sie ihm dann auch körperlich zu Diensten ist. Plus die dann folgende Szene, also die, wo dann die wirklich dann nachts bei ihm auftaucht und Sex mit ihm haben soll, will und er das dann verweigert. Das ist, fehlt im Movie Cut komplett, also sie geht dann irgendwie ein bisschen früher.
Ja. Ich muss auch sagen, im Film, da springen Konstanze zwei Hauptargumente, ihr aber auch schon die ganze Zeit entgeht, also was da für ein Korsett die ganze Zeit für eine Büste gezeigt wird, das ist schon...
Die Schauspielerin, die Elizabeth Barrage, die ist auch kurz vorher erst verpflichtet worden, weil die eigentliche Besetzung hat sich irgendwie in der Pause, in der Drehpause den Knöchel gebrochen oder verstaucht oder so und konnte dann nicht mehr. Da musste man kurzfristig noch jemand reinsehen. Hast du die Magd erkannt? Die Dienstmagd, die Salieri den Mozarts nach Hause schickt?
Ja, die habe ich in letzter Zeit so oft als junge Schauspielerin in diversen Filmen gesehen. Sex in the City, aber
genau.
Ich bin jetzt nicht auf ihren...
Cynthia Nixon,
genau.
Kennt ihr hauptsächlich aus Sex in the City. Kenny Baker spielt auch nochmal dabei in dieser Parodie von Don Giovanni. Da ist er einer von den Kleinwüchsigen, die da umherhüpfen. Und dann natürlich meiner Meinung nach großartig, wobei heute ist er ja Persona non grata, Jeffrey Jones als Kaiser Joseph II. Ja. Ist schon sensationell, seine Darstellung. Ist schon großartig. Ist halt schade, dass der Mann leider, kleine Kinder waren so eine Folie.
Hat er nicht mit einer 16- oder 14-Jährigen irgendwas gehabt? Auf jeden Fall also, war da irgendwas Pädophiles da.
Kolportiert man. Mhm. Ja? Ja. Mutmaßlich. Ja, hörst du, soll mir kein mutmaßlich. Ja, und also von daher stimmt da auch diese Besetzung, auch die Besetzung der Hofschranzen ist einfach großartig, diese Charakterköpfe, die da sind, ja. Das ist wirklich ganz gut, was beide Sachen gemeinsam haben, was wohl wahrscheinlich auch im Stück dann irgendwie so geschrieben wurde, das weiß ich nicht, weil ich das Stück nie gesehen habe, es läuft auch nicht allzu oft, ist, dass Salieri permanent Süßes isst. Ja, okay. Der nascht ja die ganze Zeit, ja, sowohl in Serie als auch im Film. Und nur sind halt eben die Beweggründe eine andere. Was hat denn für dich besser funktioniert? Dieser Salieri, der auf Mozart sauer ist, weil er eben sich, weil er jungfräulich bleiben will, im Austausch, er schenkt Gott seine Jungfräulichkeit im Austausch für Talent. Mhm. Oder eben, wie es in der Serie war, einfach nur Neid auf den Erfolg.
Ich fand, es hatte beides seine Tiefen. Also F. Murray Abrams oder wie er heißt, der hat schon, da ist gar nicht so viel dermaßen Neid, aber sehr viel Hass von ihm dabei. Ja. Und sehr viel Selbstgefälligkeit.
Und Hass auf Gott auch. Ja.
Und Hass auf Gott und Selbstgefälligkeit. Das fand ich ganz spannend. Aber diese Tiefe des Hasses, die hat man erst im Laufe des Filmes so mitbekommen. Mhm. Und das mochte ich dann an Paul Bettany, der schon einen anderen Ansatz für sich gefunden hat.
Was er auch musste, weil du kannst nicht einfach Murray Abraham channeln. Das würde ja jeder sofort sagen.
Ja.
Ja. Und auch zu Recht, weil das ist halt die eine Interpretation und jetzt.
Genau. Und also wichtig ist vielleicht nochmal am Anfang zu sagen, und das möchte ich für unsere Diskussionen später auch nochmal haben. Es sind beide Adaptionen dieses Theaterstücks. Mhm. Also die Serie ist keine Adaption des Films.
Nein,
es sind Ähnlichkeiten da, aber es ist keine Adaption des Films. Und Paul Bettany hat mich so eigentlich mit reingerissen, weil er noch stärker diese Selbstverliebtheit drin hat. Es ist ein gewisser Neid bei ihm da, aber er ist noch mehr Er ist noch mehr klagend, er ist noch mehr selbstverliebt, er möchte noch mehr sein Recht einfordern, dass er eigentlich das Genie sein müsste.
Hm.
Die Filmversion hat relativ schnell damit abgeschlossen, er ist sehr viel besser als ich und ich kann halt nicht viel machen, Gott hat mir es weggenommen, so ungefähr. Während Paul Bettany die ganze Zeit dagegen ankämpft und sagt, dass es ja eigentlich sein Recht sein müsste, der Bessere zu sein, weil er auch das Bessere macht aus seiner Perspektive. Und in der Serie, vielleicht auch durch die mehr Zeit, die man hat, habe ich mehr diese Intensität bei Paul Bettany gespielt. Aber die kann er auch sehr gut spielen. Ja. Also das ist, er ist richtig, man merkt, wie er in dieser Figur versinkt und wie er daran aufgeht, in diesem Neid, in diesem Hass, in dieser Selbstgefälligkeit, die Salieri einfach ausmacht, aber mit einem anderen Gusto, als es in dem, nicht mit dieser gewissen Leichtigkeit, die weiterhin auch im Film da ist. Er hat mehr, er ist mehr der Psycho, er ist mehr der sich in das Ganze noch mehr reinsteigert als die Filmvariante.
Ja, also ich fand das, hast du gut zusammengefasst. Ich glaube, dann schwenken wir mal auf die Serie mal ein, dass wir da auch drüber sprechen. Also die Serie 2025 gedreht, kommt ab 21.12. bei Sky Atlantic respektive Wow. Es sind 5 Folgen, von denen die erste am 21.12. erscheint und dann am 1. und am 2. Weihnachtsfeiertag dann jeweils 2 Folgen kommen. Ich meine mich zu erinnern, dass wieder auch irgendjemand von Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen Geld gegeben hat. Das heißt, es wird vielleicht irgendwann mal in der Mediathek oder sowas landen.
Es wird in der Mediathek noch vorkommen. Das hatte ich auch gelesen. Aber jetzt erstmal exklusiv mal wieder im Pay-TV.
Korrekt, ganz genau. All das könnt ihr wie immer auf fernsehserien.de natürlich finden, wie wir auch den Cast da finden. Und da geht's schon mal los mit Will Sharp.
Sharpie.
Betont man das eh am Ende. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr White Lotus gesehen habt, was ich noch nicht geguckt habe, als Ethan spielt er da. Und ja, das ist eigentlich so die bekannteste Rolle. Und dann haben wir besagten Paul Bettany eben als Antonio Salieri, den meisten Nerds von euch natürlich als Vision bekannt aus den Marvel-Filmen, aber er war auch dabei bei Beautiful Mind, beim völlig unterschätzten, großartigen Master and Commander. Ja, übrigens auch ein unglaublich historisch akkurater Film. Beim nicht ganz so historisch akkuraten Ritter aus Leidenschaft. Ja, ebenso wie im Da Vinci Code und in Star Wars A Star Wars Story. Solo A Star Wars Story. Und dann haben wir Gabrielle Greavy als Constanze. Die sagte mir gar nichts. Sie hat gespielt in My Skin, The Pact Free Women, Operation Mincemeat. Alles nicht gesehen. Den nächsten kennen wir wieder, das ist Rory Kinnear. Den habt ihr vor allem gesehen als Bill Tanner in den Craig-Bond-Filmen. Da ist er einer von diesen MI6-Bediensteten da im Head Office. Und er hat in Black Mirror in der Folge mitgespielt und in Penny Dreadful.
Man darf nicht Rory Kinnear.
Rory Kinnear, spricht man den so? Rory Kinnear, okay.
Den hat man in den letzten Jahren sehr oft gesehen. Eine Herr-der-Ringe-Serie war dabei, Tom Bombadil hat da gespielt.
Korrekt, stimmt.
Dann hat er bei, wie heißt nochmal, Black Mirror, den Premier gespielt, der das...
In der allerersten Folge,
der mit dem Schwein hatte.
Genau, der mit dem Schwein,
Und er hat im Diplomat, in der Serie auf Netflix, die ich auch sehr empfehlen kann, spielte auch den britischen Premier.
Ah ja.
Also diese Rolle als britisches Oberhaupt, beziehungsweise als irgendein Oberhaupt, die hat er mittlerweile so in sich und hat auch diese wunderbare Arroganz, die er damit spiegelt, diese selbstsichere Arroganz. Das ist für mich auch nochmal ein größerer Unterschied zwischen der Filmvariante und ihm. Ist es auf Deutsch der Kaiser? Ist es der
Kaiser Josef der Zweite?
Genau, das ist der Kaiser. Im Englischen habe ich nur Emperor. Ich habe es mal wieder nur auf Englisch gesehen.
Dabei reden die da alle Deutsch, ne? Also eigentlich. Ne? Man hätte es auch auf Deutsch. Übrigens, das mal Credit an die Synchro. Die haben in dem Director's Cut vom Film sie haben nicht alle Stimmen mehr gekriegt. Sie haben dann für Salieri auf Deutsch dann hier Joachim Höppner genommen, der ja auch Gandalf spricht. Vorher war es war nicht Peter Passetti, aber es war so eine Stimme, die so ähnlich klang wie Peter Passetti. Aber sie haben, als sie dann den Neusynchro für den Director's Cut gemacht haben, haben sie dem einfachen Volk einen leichten Wiener Dialekt gegeben.
Ja,
das und das finde ich großartig. Ja? Das war mir vorher so gar nicht aufgefallen, weil ich den Director's Cut, glaube ich, in der Tat auf Deutsch noch gar nicht geguckt hatte, sondern immer mal auf Englisch. Und da dachte ich mir, ja, warum nicht öfter? Mhm. Ja, warum? Wir hatten schon mal über Dialekte und dass wir Deutsche uns dessen schämen. Oder ich meine, es muss ja jetzt in Game of Thrones muss jetzt kein Bayer dabei sein, ne? Schon klar. Aber warum eigentlich reden bei Game of Thrones eigentlich alle Hochdeutsch, wo man doch vielleicht auch mal mit ein bisschen Nuscheln verschleifen oder so doch den Charakteren noch ein bisschen mehr Tiefe oder ja Tiefe geben könnte, was ja die Schauspieler mit ihren eigenen Akzenten ja auch machen. Ja,
bin ich absolut
das
dabei.
Nur mal so gerade am Rande und dann fand ich schön, dass man halt eben dann dargestellt hat, okay, wir haben also einmal die Hofschranzerei, die leicht Österreich, ganz leicht bis gar nicht und aber das einfache Volk krass durch, also so, dass es auch ein Hamburger versteht, natürlich jetzt keinen harten Wiener Schmäh, aber zumindest, dass du einfach so auch diesen Unterschied hast, fand ich großartig. Ja. Endlich mal zu einer gemacht in der Synchro, ja gut, danke, ja.
Aber Unterschied zwischen Jeffrey Jones und
Rory Kinnear funktioniert für mich als Kaiser leider gar nicht.
Finde ich interessant, weil auch wiederum hier, ich kannte halt die Vorlage nicht. Hm. Ich fand Rory Kinnear, aber auch weil ich ihn als britischen Premier in Diplomat, so, der hat da auch seinen eigenen Kopf. Hm. Der hat dann das so ein bisschen berechthaberisch, möchte alle so unter seine Fittiche machen und der, ihm ist egal, was er gestern gesagt hat, mehr oder weniger. Der ist sehr, sehr unberechenbar. Und er spielt im Prinzip nochmal die Variante von seiner Diplomat-Rolle hier in Amadeus. Und das fand ich spannend, den Unterschied, während Jeffrey Jones Variante eher so der naive Kaiser ist, der sich auch so ein bisschen leiten lässt, aber eigentlich keine Ahnung hat, ist Rory Kinnear der rechthaberische Kaiser. Mhm. Und er sagt ja dann auch am Ende den Satz von sich aus, too many notes, zu viele Noten drin. Und das fand ich eigentlich in dem Fall passender, weil es ist halt der Kaiser und der Kaiser hat eine gewisse Macht und einen gewissen Stand und auf ihn sollte jeder hören und er ist schnell erzürnt oder man muss ihn wie ein auf Wolken tragen am Ende, sonst ist man seinen kopflos so ungefähr. Und Jeffrey Jones konnte man schön überzeugen, während Rory Kinnear nicht mit sich hat spielen lassen. Also für mich war er mehr ein Kaiser als der Jeffrey Jones. Aber das sind halt auch wieder zwei unterschiedliche Ansätze.
Korrekt, das sind zwei unterschiedliche Interpretationen der gleichen Rolle. Mir von Rory Kinnear hat mir nicht so zugesagt. Ja. Allerdings hat er bei mir schon, aber das lag an der Ausstattung, in der ersten Sekunde verloren.
Okay.
Und zwar hatte, da frage ich mich ernsthaft, er kommt ins Bild, beziehungsweise man sieht zuerst sein Porträt, das von ihm gemalt wird, und dann schwenkt die Kamera auf ihn um. Und das Porträt ist halt das von Kaiser Joseph II., also das Originalporträt. Mhm. Und Rory Kinnear sieht halt leider überhaupt nicht so aus wie der. Also nicht mal ansatzweise. Also wirklich nicht mal ansatzweise.
Ja.
Wohingegen Jeffrey Jones durchaus diesen Look hat.
Ja.
Und dann sehe ich dieses Bild, was halt das Originalbild ist, und dann schwenkt die Kamera zu dem rüber und denke mir so, er sieht überhaupt nicht so aus. Also entweder ich male das Bild um, was dann okay gewesen wäre, ja, oder ich nehme halt jemanden, der ein bisschen mehr so aussieht wie das Bild. Und da hat er für mich irgendwie da war der sofort für mich unten durch. Und dann halt eben noch diese andere Interpretation, die okay war, aber die halt für mich nichts, also das war halt belanglos. Also es war halt ein Kaiser, Punkt, so. Der hatte keine, an den erinnere ich mich nicht. An dem werde ich mich nicht erinnern. An den Joseph II., wie er im Film dargestellt wurde, der halt im Grunde von rechts und links seine Einflüsterungen kriegt und wo jeder um seine Gunst buhlt, wer ihm jetzt wieder was einflüstern kann, an dem werde ich mich halt erinnern, weil er auch dann, aber obwohl er keine Ahnung hat, aber diese eigene innere Überzeugung hat, also wie er dann so sagt, so zu viele Noten, ja, das bringt er dann, obwohl er es natürlich nicht sein Satz ist, ja, bringt er es halt so rüber, ja, und natürlich das Gähnen ist natürlich legendär, ja, und also von daher, das hätten wir eigentlich machen sollen. Ach shit, wir hätten so eine Strichliste machen sollen, so Punkte verteilen, ja. Aber wo ich dann sagen würde, okay, Salieri unentschieden, ja, definitiv. Also würde ich jedem Punkt geben, jeder auf seine Art und Weise. Beim Kaiser muss ich sagen, 1-5.
Aber ich glaube, da merkt man, da sieht man jetzt schon, was dein eigentliches Problem auch wieder mit dieser Serie dann am Ende ist, wo du dich dann auch gerne mal rausreißen lässt. Wahrscheinlich auch, weil du natürlich ein, das ist ähnlich, wenn jemand Star Wars neu interpretieren würde, würde es für dich auch wahrscheinlich an vielen Stellen nicht funktionieren, weil du die Serie, weil du den Film so lieb gewonnen hast. Und das kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, ich lasse dich ausreden,
es ist ein prägendes Werk für dich.
Definitiv.
Prägendes Werk, was du lieb gewonnen hast und was man ja durchaus, es ist ein einflussreicher Film. Diesen Film haben schon tausende Leute neu für sich gedeutet, haben verschiedene Szenen interpretiert und da ist wahrscheinlich auch in jede Szene so viel Gedankengut reingeflossen, wie man es halt bei einem Film auch machen kann und wie man die Zeit für sich hat. Die Serie hat natürlich jetzt einen ganz anderen Anspruch, auch beziehungsweise auch einen ganz anderen Hintergrund, wie die das Ganze adaptiert. Und da kommen wir auch nochmal wieder zum Kern der Sache. Die Serie ist weiterhin eine Adaption, und das haben die Serienmacher auch gesagt, eine zeitgenössische Adaption des Stoffs, die weiterhin in diesem alten Setting ist.
Und das ist eine dumme Idee.
Und das finde ich gerade nicht,
doch,
weil dieses
grottenschlechte Idee.
Weil man ja auch an sowas wie Bridgerton und Co. sieht,
ist ja auch
dass
keine
es
gute
auch funktionieren kann, etwas in einer anderen Zeit anzusiedeln, aber mit moderneren Noten zu versehen.
Ja, funktioniert für mich nicht. Ich kann dir an der Stelle auch anekdotische Beweisführung sagen, dass zumindest mal allen, also Anja hat noch mitgeguckt, die Serie, für die fand das auch völlig unmöglich.
Okay.
Also was soll denn der Quatsch? Und auch zwei andere, die auch Screener hatten, fanden es auch unmöglich. Worüber reden wir jetzt? Was ist denn jetzt eigentlich im Grunde genommen so ein bisschen das Problem? Das Problem ist, du hast es gerade gesagt, ist die Interpretation, beziehungsweise in dem Fall kann man ja durchaus von Inszenierung reden. Ich habe ja vorhin gesagt, ich würde im Theater diesen Regisseur eiskalt ausbuhen, ja, was mein gutes Recht als Theaterschauspieler ist. Und wenn ich das jetzt hier eben dann, wie wenn ich eine Kritik oder eine Serienkritik mache, nehme ich mir das auch raus.
Nicht, du meinst als Zuschauer?
Als Zuschauer, genau so. Damit meine ich ausdrücklich nicht, dass ich die Schauspieler ausbuhen würde. Mhm. Davon würde ich keinen einzigen ausbuhen. Betont, keinen einzigen. Die Regie hat für mich völlig versagt. Ich kann das Werk neu inszenieren. Mhm. Und ich kann auch Will Sharpie als Mozart nehmen, der nun halt offensichtlich ein paar japanische Gene in seiner Abstammung hat. Ich kann auch von mir aus historische Personen wie Franz Xaver Xüßmeier, ja, mit POCs besetzen oder Lorenzo de Ponte, wie der Name schon offensichtlich sagt, definitiv keine POCs, ja. Das kann ich alles machen, ja. Nee, wahnsinnig. Der eine kam aus Venedig und Franz Xaver Xüßmeier definitiv nicht. So, pass auf. Mein Punkt ist folgender. Ich kann das machen. Aber dann mache ich es nicht als Period Piece. Dann stelle ich da nicht auf den Hofstaat plötzlich irgendwie Berlin Mitte hin, ja. Und fehlt eigentlich bloß noch ein Matcha Latte. Wenn ich das machen will, was ich machen kann, was auch völlig in Ordnung ist, dann nehme ich mir die Figur und nehme diese Geschichte und pack die von mir aus ins Berlin der Neuzeit. Dann ist der Mozart ein DJ und der Kaiser ist der Chef vom Berghain, ja, und der Salieri ist der ist der Resident DJ. Irgendwie so eine Nummer, ja. Und dann kannst du den ganzen Kram da reinmachen, wie du lustig bist. Ist alles in Ordnung. Aber wenn ich eintauchen möchte in eine andere Zeit, wenn ich da immersive da reinkommen will und wenn ich da, dann möchte ich nicht die ganze Zeit durch historische Ungenauigkeiten, wie gesagt, ich bin zum Glück nicht der Einzige, der es so sieht, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, rausgeholt werden. Dazu zählen dann eben, und nochmal, das hat nichts mit Frauen, fand ich, dazu zählen eben Frauen in den Orchestern. Ich weiß, warum die das gemacht haben. Die haben halt irgendein Kammerorchester genommen, das halt gerade da war, und haben die da halt hingesetzt. Aber es war halt einfach nun mal nicht so. Und so kommen mir diese ganzen, vor allem die Komparsen, ja, so vor, als wär hätten die einfach mehr mehr oder weniger alles genommen, was da gerade in London vor den Studios rumhüpfte und bei drei nicht auf dem Baum war. Ja, die kommen, die stecken wir jetzt auch mal in eine Perücke und hier kommen, da machst du auch nochmal und du auch nochmal und so weiter. So hast du einen Hofstaat, der nicht mal ansatzweise, also nicht mal zu einem Müh irgendwie der historischen Authentizität entspricht. Und das stört mich dann, weil sie an anderer Stelle sehr historisch korrekt waren. Das heißt, man kann also nicht sagen, das ganze Ding war jetzt eine völlige Fantasie, weil an anderer Stelle waren sie unglaublich genau, geradezu übergenau. Ja, und das passt dann für mich nicht. Also make it fiction, okay, ja, oder nicht. Und auf deinen Vergleich mit dem Star Wars zu kommen, wenn einer Star Wars neu macht, ja, und er macht es genau so, wie das jetzt war, dann würde ich sagen, Alter, das ist eine ziemlich dumme Idee. Mach es nicht. Lass es. Es gibt schon eine Version, die ist gut. Du kannst die Sequels, die kannst du nochmal neu drehen. Es ist in Ordnung, ja. Aber auch die würde ich eine komplett andere Geschichte machen. Und dann sind wir beim Theater und dann sind wir bei der Interpretation. Wenn ich einen anderen Aspekt drauflegen möchte, und dann kann ich das ja auch gerne tun, und im Theater verzeih ich sowas. Theater ist ein abstrakter Raum. Ich gehe ins Theater rein und ich persönlich bin da natürlich auch etwas altmodisch. Ich mag meinen Siegfried gerne in Ritterrüstung, aber wenn halt einer meint, dass er jetzt irgendwie ein Astronaut sein soll oder in einer Nazi-Uniform rumrennen oder nackte Frauen mit Kruzifixen masturbieren sollen, damit es am nächsten Tag in der Zeitung steht, dann kann er das gerne machen. Ja, dann kriegt er halt als Zuschauer in dem Fall mein Bu oder mein Bravo oder je nachdem, was halt gerade eben ist. So. Aber in so einem Setting, das ehrlich gesagt, was ich ja, und jetzt kommen wir zu dem ganz großen Fehler, den diese Inszenierung gemacht hat, meiner Meinung nach, also diese Serie gemacht hat. Denn das Ende ist grandios, dieser Serie. Das Ende ist grandios. Und warum ist es grandios? Weil am Ende aufgelöst wird, die Serie geht, es, der Salieri steht da, er hat, glaube ich, dann gerade das Requiem dirigiert. Es geht auf weiß, vor einem weißes Licht, oder man sieht ihn, glaube ich, nochmal als alten Mann, wobei ich da auch sagen muss, by the way, irgendwie da war das Make-up von F. Mary Abram als alter Mann besser. Gut, hat dann auch einen Oscar gekriegt. Handwerk setzt sich halt dann doch durch, ja. Die Kamera geht auf weiß, auch diesen Exkurs mit Pushkin am Ende auch völliger Quatsch, braucht kein Mensch, aber die Kamera geht auf weiß und dann hast du Paul Bettany auf einer Bühne im Theater, vor ihm das Publikum. Er in so einem Rollstuhl, moderner Rollstuhl, und rechts und links einfach nur so ein paar Stühle, wie halt so moderne Regisseure so ein Kram halt heute inszenieren, einen Stuhl, der dann alles darstellt. Kann man so machen, finde ich persönlich Quatsch, aber ist okay, ist halt günstig. So. Und was ich nicht verstehe ist, und dann hätte ich den ganzen Sermon, den ich gerade eben gesagt habe, nicht erwähnt, nicht mit einer Silbe. Warum das nicht der Einstieg von der Scheißserie ist? Warum ist das nicht der Einstieg? Warum habe ich nicht die Szenerie, wir sind Zuschauer im Publikum und gucken uns jetzt ein Theaterstück an. Und es fängt als Theaterstück an, richtig mit Bühne gefilmt. Und dann kommt ein, dann kann von mir aus aller Herren Länder, kann auch von mir aus ein Aborigine Kaiser Franz Josef reinkommen. Es ist mir völlig wurscht. Und dann irgendwann fadet die ganze Geschichte über in die historische Serie, die wir dann haben. Und alle Charakter sind schon einmal kurz eingeführt worden. And there you have it. Und dann hätte ich nichts von dem, was ich gerade eben gesagt habe, gesagt. Da wären mir die Mädels im Publikum, in dem Orchestergraben wurscht gewesen. Da wären mir die indischen Schülerkinder wurscht gewesen, die POC-Wachen am etc. Das wäre mir alles völlig, es hätte mich nicht mal ansatzweise rausgeholt, weil ich vorher abgeholt worden wäre mit, wir sehen ein Theaterstück und hinterher wird es wieder aufgelöst. Und das verstehe ich einfach nicht. Ist mir völlig unverständlich, warum man das nicht macht. Warum man das nicht macht. Und dann habe ich ein Problem damit, weil es mir so vorher nicht verkauft wurde. Mir wurde es als History Pick verkauft. Ich will ja nochmal, wir drehen das Ganze einfach mal um. Wir sagen einfach mal, wir nehmen jetzt irgendwie Idris Elba als Napoleon oder sowas. Ja, können wir ja mal machen. Ja, nein, können wir nicht machen, wenn ich gewisse historische Dinge habe. Entweder ich transferiere es in eine andere Zeit oder ich abstrahiere es, indem ich sage, wir sind jetzt im Theater. So, that's my two cent. Jetzt habe ich eine Menge gequatscht. Ich stell mich auf stumm, du bist dran.
Sehe ich hundertprozentig andersrum.
Ich weiß.
Sehe ich hundertprozentig andersrum.
Das darfst du auch. Ja. Alles gut, ja.
Mich haben die ganzen Themen, die du gerade gesagt hast, kein einziges Mal aus der Immersion dieser Serie rausgeholt. Ich habe mich kein einziges Mal...
Weil wahrscheinlich bis gerade eben gar nicht wusstest, dass Frauen überhaupt im Orchester nicht zugelassen waren.
Und das ist für diese Serie in dem Moment auch völlig egal. Das ist komplett egal. Erstens, wenn wir über Theater reden, und das ist wieder eine Adaption von einem Theaterstück.
Was aber nicht so tut, als wäre es ein Theaterstück.
Es ist eine Adaption und es ist eine Interpretation des Ganzen. Wenn wir da reingehen, ist dieses sogenannte Colorblind Casting seit den 1960er Jahren Tradition. 50% der Shakespeare Festival Produktionen waren colorblind besetzt seitdem. Und Amadeus ist eine Theateradaption, kein Filmremake, kein historisches Dokument, weil diese gesamte Geschichte zum größten Teil fiktiv ist auf einem Theaterstück.
Aber es sind keine fiktiven Personen.
Ja, aber diese Geschichte ist fiktiv.
Ja, aber nur ein Aspekt
davon. Die komplette Geschichte ist fiktiv. Du kannst nicht sagen.
Nochmal, kurz noch reingehen, nur um das klarzustellen, ja. Ne? Wir sind uns beide darüber einig, dass das eine völlig andere Diskussion ist als farbige Elfen, asiatische Hobbits oder sonst irgendwas. Nur, dass das klar ist.
Ja,
ne?
Das ist klar. Das ist eine völlig andere.
Okay, gut.
Aber es ist keine historische Adaption des Ganzen und das zeigt die ganz gesamte Welt doch schon. Wenn du in diese Welt reingehst und siehst, wer da alles rumrennt, dann muss dir doch schon klar sein, die nehmen einen anderen Weg. Die nehmen jetzt Leute, die einerseits das gut darstellen können und andererseits die Geschichte erzählen können. Und das machen sie in dem Fall auch. Da ist es mir ganz egal, ob der eigentlich aus Italien stammende Mensch dann als schwarzer Mensch rumläuft. Und es ist mir egal, dass im Orchester dann Frauen unterwegs sind. Ja, ich sehe es auch so, wenn die den Anspruch gehabt hätten, ein historisches Dokument zu erstellen, eine Dokumentation, dann wäre ich wahrscheinlich bei den meisten Sachen bei dir dabei. Aber weiterhin ist es eine Adaption des Ganzen. Es ist auch nicht in dem Fall woke, weil...
Ich habe ja nicht gesagt, ja, das Wort.
Genau. Okay, dann sage ich es auch nicht. Es ist halt in einer modernen Art und Weise adaptiert, dass sich Menschen, die diese Serie anschauen können, mit den Figuren identifizieren können. Mhm. Und die Themen sind ja relativ unberührt davon geblieben.
Das ist korrekt.
Egal, wie wer gecastet worden ist.
Das ist korrekt. Ja, gut. Das
genau.
Korrekt, ja.
Und deshalb...
Ob man jetzt der Konstanze, die mit dem Süßmeier die Affäre andichten muss, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Aber Haken dran. Ja. Ja. Mhm.
Allein... ist es ja eine ganz andere Adaption, wenn du merkst, wie die reden in der ganzen Serie. Die reden ja viel, viel moderner. Ich weiß nicht, wie akkurat der Film damals zu Sprech aus der Historie war oder zum Theaterstück. Das kann ich nicht sagen. Aber für mich hat der ganze Film diesen Anstrich, dass er einfach ein modernes Bild
genau.
mit diesen Themen da draufsetzen möchte. Und das kann durchaus auch gerne in diesem neu interpretierten Setting der Vergangenheit drin sein, weil das natürlich auch, wir alle wissen, dass Mozart aus einem anderen Jahrhundert kam, dass diese Musik da auch komplett anders unterwegs war. Es ist kein, wir setzen jetzt nicht plötzlich in eine Neuzeit-Klassik hin oder in eine Neuzeit, dass es eine Hip-Hop-Interpretation des Ganzen wird. Die haben dieses Thema aus der Vergangenheit genutzt, um das für sich neu zu erzählen und ich kann deine Beweggründe verstehen, dass du sagst, okay, das reißt mich jetzt raus.
Also es war ja nicht nur das. Es sind ja noch viel mehr Sachen, die mich da rausreißen. Die Sprache ist ja auch ein Punkt.
Genau, aber und die müssten ja, rein theoretisch müssten die alle Deutsch sprechen.
Ja, ich hätte es ja auch gerne auf Deutsch geguckt, ja.
Ja.
Aber
wir müssen deutsche Schauspieler haben.
Stopp. Nochmal. Ja, pass auf, du kannst so argumentieren.
Ja.
Dann sage ich, dann go all the way. Ja?
Das
also
muss nicht.
Also pass auf, ich möchte einfach
nicht mehr.
Pass auf,
stopp. Gar nicht.
Ja, pass auf.
Ja.
Ich weiß, dass du mit mir einer Meinung warst bei diversen neuen Star Trek Serien, dass es dir auf den Keks ging, wie die da reden, nämlich so zeitgenössisch, wie wir jetzt hier reden. Das ist Kacke. Punkt. So. So hat man in Star Trek nichts zu sprechen. Warum also akzeptierst du es plötzlich hier?
Ich habe es in Star Trek akzeptiert. Ich fand es nicht gut. Das ist die andere Sache. Wir wissen genau, dass New Trek, wie es jetzt gemacht worden ist, einfach einen eigenen Weg geht und auch wieder Star Trek adaptiert. Dass ich es nicht gut finden muss, ist nicht eine Sache, dass es nicht valide ist, so eine Variante für ein anderes Publikum zu machen. Und dieses neue Star Trek ist definitiv nicht für uns als Publikum gemacht.
Das ist für niemanden gemacht, das guckt ja auch keiner.
Worden. Und das sage ich auch so ein bisschen hier, das ist für ein junges Publikum gemacht worden, was sich das...
Und die gerne kriegst du damit nicht. Die sehen die historischen Kostüme und die Perücken und die sind raus.
Aber das funktioniert doch auch in sowas wie Bridgerton. Es funktioniert doch auch in solchen Serien und die Leute sehen sich gerne da drin. Die sehen sich gerne repräsentiert in diesen Filmen, in diesen Serien, in der heutigen Zeit.
Ich gebe dir ja grundsätzlich ja einen Punkt dabei.
Ja.
Ja? Ich sag ja auch nicht, die Frage ist überhaupt, gibt es richtig und recht haben? Gibt es in dieser Diskussion überhaupt? Sind wahrscheinlich wir eigentlich sowieso auf einer Geschmacksebene.
Genau.
So. Ich denke mir halt dann nur so, okay, die Dinge, die ich hier anspreche, die finden ja nicht in einem luftleeren Raum statt.
Ja.
Die finden ja für mich in einem Kontext statt von in der Tat Checklisten, Besetzungen,
ja,
etc. pp. Woher weiß ich denn, dass das nicht auch nur ein Checklisten-Cast war? Weiß ich nicht. Vielleicht war es ja einfach nur ein Checklisten-Quoten-Cast. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Und wenn du dann gerade eben auch gesagt hast, das mit dem Blind Color Casting.
Ja.
Okay, gut. Ich möchte den Shitstorm erleben, wenn wir plötzlich mal irgendwie, keine Ahnung, Saving Private Ryan machen und wir haben dann auf einmal farbige SS-Soldaten. Den Shitstorm will ich sehen. Den Shitstorm will ich sehen. Und alles, was du vorhin gesagt hast, ist ja nur eine fiktive Geschichte, bla bla. Das gilt dann da auch.
Nein, das gilt dann nicht.
Aha,
weil wir
warum gilt das denn da auf einmal nicht?
Weil wir eine ganz andere...
Oskar Schindler kann dann also auch aus Indien kommen. Ist auch okay.
Nein, das sage ich nicht.
Aha, aber es war doch gerade eben noch colorblind.
Nein, das ist ein...
Ja, aber der beste Schauspieler muss es doch machen.
Das ist ein völlig falscher Vergleich, weil wir hier über Dinge wie Moralität nochmal reden. Historische moralische Verpflichtung gegenüber dem, was damals passiert ist. Das hier ist ein fiktives Drama, eine künstlerische Darstellung. Das, was wir in Saving Private Ryan haben und ähnlichen anderen Sachen, da möchten die historische Emotionalität und die Darstellung des Ganzen dafür rüberbringen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Ich finde, das eine ist nur eine konsequente Beachtung der Regeln, die im anderen aufgestellt wurden. So, und auf einmal merkt man, wie absurd es nämlich wird.
Nee, es sind zwei völlig unterschiedliche...
Niemand würde das machen. Ich sage ja nicht, mach es so. Es wäre natürlich eine ganz völlige Quatschidee, völliger Unsinn. Ja. Und ich sage dir, selbst wenn du... Es wäre ja schon ein Skandal, wenn du... Ich meine, es gab ja auch arabische Truppen, die für die Nazis gekämpft haben. Ja. Und so weiter. Also es wäre ja schon ein Skandal, wenn du darüber einen Film machen würdest in unseren Breiten. Ja. Das wäre sogar historisch korrekt.
Schindlers Liste ist eine Dokumentation eines historischen Verbrechens.
Oh, zur Dokumentation habe ich übrigens
nein,
auch was.
Ist eine Dokumentation eines historischen Verbrechens mit echten Opfern. Das hat echte, wahre Hintergründe gehabt, die dunkel sind.
Also ist es jetzt so, dass es nur genügend Opfer gegeben haben muss und dann gilt die Regel nicht mehr?
Nee, das ist jetzt wie... Natürlich.
Wer legt fest, wie viel Opfer genug Opfer waren? Ist jetzt die Titanic-Untergang, sind es genug Opfer? Oder was weiß ich, keine Ahnung, das ist ein blödes Beispiel, weil es jetzt eine Naturkatastrophe oder eine Katastrophe so war. Aber ab wann sind es denn dann genug Opfer, ab wann man es nicht machen darf?
Die Nazi-Zeit ist eines der schlimmsten Verbrechen, die wir in unserer gegenwärtigen Geschichte haben.
Darüber brauchen wir nicht reden.
Ja.
Aber sind da napoleonische Kriege, sind das dann nicht, also das ist dann noch nicht so viele Opfer
das
genug.
Steht nicht im Mittelpunkt dieser Adaption. Das steht nicht im Mittelpunkt dieser Adaption.
Wenn es jetzt aber ein Film darüber ist, Napoleon, so. Ja.
Ja, okay, Napoleon habe ich nicht gesehen. Ja,
oder guck genau, wir hatten drüber gesprochen.
Ja, ja.
Nehmen wir Stalin, ist ja wurscht. Wer entscheidet denn, ab wann das Leid schlimm genug ist? Also ich meine, das ist ja dann auch wieder rein subjektiv. Dann ist ja du,
natürlich guck, ist das subjektiv, aber es hat auch noch natürlich gewisse moralische Implikationen.
Natürlich hat es das. Das, was jetzt im Sudan passiert, ist viel, viel schlimmer als das, was im Gazastreifen passiert. Ich sehe nur keinen dafür demonstrieren. Die haben in einer Woche so viel massakriert wie im ganzen Gazakrieg. Sehe ich dafür irgendjemand auf der Straße? Nein. Also wer entscheidet denn, welches Leid hier anscheinend demonstrationswürdig, repräsentationswürdig oder sonst irgendwas ist?
Aber das ist ein ganz anderes Thema als eine Adaption eines Theaterstücks von Mozart. Über Mozart.
Ich hab dich nur getriggert. Genau. Alles gut, alles gut.
Kompletter Unterschied. Und da würden wir wahrscheinlich auch hoffentlich 99% unserer Zuschauer, Zuhörer zustimmen, dass das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge sind, die hier bewertet sind. Wir können ja auch keine Bibel mit einem Kinderbuch vergleichen, so ungefähr. Also du redest ja über zwei.
Beides Quatschbücher. Also das eine will Quatsch sein, das andere ist Quatsch.
Okay,
egal. Also pass auf, liebe Leute, ihr merkt schon, wir wollen das von euch wissen. Schreibt's in die Kommentare rein. Wie seht ihr das? Seid ihr eher so, dass ihr sagt, nee, wenn das historisch ist, dann will ich das auch historisch korrekt haben? Seid ihr eher wie bei Michaels Meinung, dass ihr sagt, nö, es ist egal, kannst du machen, wie du willst? Ich glaube, da werden wir heute auch keine Lösung finden. Ich kann eben nur für meinen Teil einfach sagen, mich hol's raus. Und die gleiche Geschichte hätte mich halt nicht rausgeholt, wenn das Ganze halt in Berlin, Prenzlauer Berg, DJ-Szene stattgefunden hätte. So.
Kann ich ja verstehen.
Das ist halt eben der Punkt, den ich halt an der Stelle machen will. Ja.
Für mich war es nämlich auch, genau, also um das abzuschließen, für mich war es halt das, es hat, die Geschichte in der Serie hat für mich funktioniert, die Inszenierung hat für mich funktioniert, weil sie eine in sich geschlossene, logische Welt für mich darstellt.
Und da hätte mir einfach, damit es für mich funktioniert, hätte die Klammer, also es war ja keine Klammer, weil am Ende stand das Theater für sich allein. Hätte ich die Theaterklammer gehabt, Anfang und Ende, vielleicht sogar ein Point-of-View-Character, mit dem ich ins Foyer gehe, mit dem ich dann mich da im wahrsten Sinne des Wortes hinsetze, es wird dunkel voran, geht auf, geht los und dann überblende und dann gehen wir in eine andere. Dann hätte für mich das funktioniert und ich hätte nichts von dem heute gesagt, was ich gerade gesagt habe.
Bin ich bei der Klammer übrigens auch dabei. Ich fand, also letztendlich haben die ja in dieser Serie gefühlt 4 Ebenen drin.
Ja, war auch zu viel.
Wir haben einmal die Ebene des Theaterstücks ganz am Ende. Dann haben wir Salieri, der Constanze erzählt von dem Ganzen. Dann haben wir Constanze, die mit einem Reporter über das Gespräch von Salieri redet.
Ja.
Und dann haben wir die eigentliche Ebene, wo die Geschichte erzählt wird, was kurios ist. Eine Sache würde ich übrigens
auch unglücklich.
Ja, auch unglücklich.
Diese Pushkin-Nummer, ist richtig, was du am Eingangs gesagt hast. Es gab diese Novelle von Pushkin, die dann adaptiert wurde. Die Personen haben sich nie getroffen und so weiter. Und ich hätte dann, wenn ich unbedingt noch Name-Dropping haben will, dann hätte ich ehrlich gesagt lieber nochmal beim Salieri gesagt, dass zum Beispiel Beethoven sein Schüler war und andere. Also der hat ja mehr oder weniger alles ausgebildet, was Rang und Namen hat. Dann hätte ich lieber noch ein paar Kinder reingesetzt und gesagt, Ludwig van, jetzt mal Ruhe hier. Ja. Das wäre aber auch
das Einzige, diese Klammer wäre das Einzige, was ich an dieser Serie kritisieren würde. Ich hätte es auch viel besser gefunden, hätten sie das Theaterstück oder die Theaterbühne als Klammer genommen. Mhm. Hätte ich einen schönen Kniff gefunden.
Ja.
Alles andere, ist natürlich ähnlich wie in der Vorlage gemacht worden. Auch das leicht veränderte Ende, der Tod von Mozart dabei. Ja. Im Film haben sie es anders gemacht als im Theaterstück. Es ist halt, kann man für und wieder dafür finden. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, was ich nochmal ganz spannend fand, ein paar Aspekte, die der Film nicht gemacht hat. Ich fand durchaus die Rolle der Constanze deutlich stärker in der Serie.
Ja.
Als in dem Film. In dem Film hat sie zwar auch so ein bisschen den Anspruch, dass sie eine starke Frau ist, die für, aber die weiterhin alles für ihren Mann machen würde, die sich aufopfert für ihren Mann bis zu einem gewissen Punkt. Also klar haut sie dann irgendwann auch ab und sagt ihm, er soll dann mehr oder weniger alleine sein. Und das war noch stärker in der Serie. Aber das fand ich, in der Serie wurde Constanze mehr als eigenständige Person dargestellt und auch wie man ihre Familie gesehen hat, das war weniger die Satire und der eindimensionale Charakter ihrer Mutter zum Beispiel, den man im Film sieht, wie in der Serie. Aber da sage ich auch, die Serie hat in dem Fall auch einen anderen Anspruch an die innere. Die Serie nimmt sich ernster als der Film in dem, was sie darstellt. Die Welt nimmt sich ernster in der Serie als die Welt im Film. Im Film ist es sehr satirisch aufgezogen, vor allem Dingen durch Mozarts Lache und solche Szenen, während die Serie ihre Realität für ultra ernst nimmt.
Und das passt dann auch genau zu meiner Argumentation, warum es halt eben dann für mich nochmal nicht passt, weil das so ein ernstes, humorbefreites Ding ist.
Genau, aber ich sage auch wieder, das ist für ernst, humorbefreit in der Welt, die sie sich schaffen.
Ja, ja.
Das
ja,
muss man dann akzeptieren.
Ja,
genau.
Eben. Ja. Wobei jetzt ja, nur dass das klar ist, ne? Also die Serie ist ja, der Film ist jetzt kein Schenkelklopfer, ne? Also ja. Es ist eher eine Groteske, würde ich sagen, ja. Und natürlich gibt's ein paar skurrile Szenen und so weiter, die eher ein bisschen amüsant sind, ja. Würde ich mal sagen. Also es ist jetzt kein Schenkelklopfer in dem Sinne. Aber klar, die Lache von Tim Hals, bei der er sich übrigens ziemlich seinen Kehlkopf ruiniert hat. Mhm. Und ich glaube, ich krieg's nicht mehr ganz sauber, ich glaube, man hat's dann noch ein paar Mal auf der Bühne gespielt und hat's dann gelassen.
Ja, glaube ich gerne. Ja.
Der Film endet übrigens in den Credits, gibt eine kleine Post-Credit-Sound, nämlich das Lachen. Ja. Also wenn der letzte Credit weg ist, kommt nochmal dieses Lachen.
Ja.
Und ich weiß, dass meine Mutter dieses Lachen, glaube ich, in den Wahnsinn getrieben hat.
Glaube ich.
Schrecklich. Aber das soll es ja halt auch sein. Ja, ne? Ja. Du hast ja dieses Geniefigur, dann kommt halt da eben dieses, wie Salieri sagt ja immer, Creature. Mhm. Ja? Kommt dann diese Creature an. Ja.
Wenn du auf unserer klassischen Skala 1 bis 10 sagen würdest, wo läge der Film für dich und wo läge die Serie für dich?
Gut, der Film ist in 12. Da gibt's gar keine Diskussion darüber. In allen war, also der Director's Cut ist nicht, also ist jetzt nicht wie bei Blade Runner, wo eigentlich nur dieser Director's Cut wo der Director's Cut wirklich gut ist und diese Kinoversion unguckbar im Grunde genommen sind. Hier ist auch die Kinoversion völlig in Ordnung, weil nichts Wesentliches fehlt. Was in dem Director's Cut mehr Sinn ist, einfach, vielleicht da wird nochmal klargestellt, wie verzweifelt die Mozarts so sind, dass sie halt keine Kohle haben. Also, dass sich halt eben die Constanze dem Salieri prostituieren würde, beziehungsweise gut, er verlangt es ja auch von ihr, aber die Szene ist neu und es gibt und die Szene, wo er die Schülerin da bei dem Typ mit den Hunden unterrichtet. Das sind eigentlich ehrlich gesagt die einzigen zwei längeren Szenen, ansonsten sind es nur kurze Ergänzungen.
Okay.
Also das Ding ist am Ende 20 Minuten länger, aber eigentlich nur, weil manche Szenen einfach 10 Sekunden länger sind. Also, trotzdem guckt den Director's Cut. Keiner der schönen. Die Serie, ich würde sagen, braucht's die? Nein, weil sie für mich dann am Ende zu ähnlich ist. Das ist dann für mich zu neu interpretiert, um ein neues Publikum anzusprechen, meiner Meinung nach. Wenn euch das mehr anspricht, dann bitte. Trotzdem ist sie natürlich handwerklich gut gemacht. Also die ist nicht langweilig.
Ja.
Ich habe mich nicht gelangweilt zu keinem Zeitpunkt. Paul Bettany ist großartig und auch Will Sharpie macht das okayisch, auch wenn er mich jetzt nicht völlig abholt. Die Constanze holt mich durchaus ab und das sind so meine zwei Highlights. Ja. Wie gesagt, den Kaiser haben wir ja vorhin schon gesagt, kann ich überhaupt nicht mit andocken, aber ist in Ordnung. Ich mochte einfach nicht dieses Vulgäre drin. Also ich bin jetzt, weiß Gott, kein prüder Mensch, ja. Also ich habe nichts gegen Brüste und Dreier und keine Ahnung was in irgendwelchen Filmen. Aber in diesem Rahmen, dass dann Salieri auf seine eigenen Noten Auberginen-Smile-Emoji plus Wassertropfen-Emoji, ja. Und halt alle halten mehr oder weniger einfach immer nur permanent irgendwie ihre Kinks ausleben. Nochmal. Berlin Mitte, go for it, I wouldn't fucking care less. Ja, in diesem Setting habe ich halt immer gedacht, es ist so billig skandal. Weißt du, wie so im Theater einer nackig über die Bühne rennt, nur aus dem einzigen Grund, damit es am nächsten Tag in der Zeitung steht, am übernächsten Tag die Bude voll ist. Und es trägt halt nichts, aber auch gar nichts zu dem Ganzen bei. Und dann finde ich's lame. So, wenn ich damit irgendeine Figur erweitere, okay, aber habe ich hier nicht gesehen. Dass Herr Lehrer auf seine Noten onaniert, bringt keinen Mehrwert. Ja, außer ein vielleicht lustige Szene, aber ist auch ehrlich gesagt ziemlich erbärmlich gewesen.
Naja, er eifert ja schon in dem Fall auch Mozart nach, der ein gewisses wollüstiges Leben dadurch führt. Und zwar mehr als die Filmversion in dem
ja,
Fall.
Ja, aber es wird im Film auch klar und es muss nicht so explizit gezeigt werden.
Im Film werden andere Sachen expliziter dargestellt.
Ja, aber das waren die 80er.
Ja.
Okay. Und ein bisschen mehr 80er würde uns heutzutage ehrlich gesagt in manchen Dingen auch.
1 bis 10 für die Serie?
Also die Serie kriegt von mir trotzdem eine 7,5.
Okay.
Also ich fand sie ja nicht schlecht.
Ja,
und
ja.
Würde ich nur die Serie kennen, hätte ich auch viele von den Dingen nicht gesagt. Aber dadurch, dass es halt in meiner Welt noch eine bessere Version des Stoffs gibt, werde ich zu dieser Serie einfach nicht mehr zurückkehren müssen,
ja,
weil ich in 3 Stunden das wesentlich bessere Produkt kriege, als in 5 Stunden mit die Serie anzugucken. Mhm. So.
Okay.
So, ich kann aber verstehen, wenn man sagt, die Serie hat für mich einen größeren Appeal. Wobei man jetzt sagen muss, dass die Serie sehr klassisch ist. Es ist jetzt nicht so, also außer von den Dingen, die ich gerade erzähle, es ist jetzt nicht so, dass sich mit wilden Schnitten irgendwie Techno-Music oder sonst irgendwas aufwartet. Also die ist eigentlich unglaublich konservativ erzählt.
Ja.
Und vielleicht wäre es dann doch besser gewesen, wenn es in der Inszenierung, wenn ich sie schon so mache, wie ich sie halt eben da gemacht habe, wenn ich dann auch beim Visuellen einfach vielleicht ein bisschen mehr abstrahiert hätte.
Mhm.
Es muss ja jetzt kein Dogville von Lars von Trier sein. Also so schlimm muss es jetzt ja auch nicht sein. Ja. Aber ich glaube, dass dem Ganzen eine etwas größere Abstraktion, Kamera, Schnitt, bisschen moderner, es ist ja nicht unmodern, es ist halt nur sehr klassisch serienmäßig erzählt, ne? Dann hätte das Ganze vielleicht auch bei mir ein bisschen besser funktioniert, weil dann ich gesagt, okay, gut, du hast halt zwar alte historische Kostüme und historisches Setting, aber du hast es, ich sag jetzt einfach mal in John Wick-Manier, inszeniert. Also es würde jetzt nicht passen, aber du weißt, was ich meine, ja?
Ja,
man bedient sich vielleicht einer Musikvideo-Ästhetik oder sowas von der Kamera.
Ja, das wäre mir dann wieder zu viel gewesen, weil sie möchten ja dann in dem Fall schon in diesem, also es ist dann nicht ganz Bridgerton wie Bridgerton.
Ja.
Wir brauchen keine Popmusik.
Das wäre der Super-GAU gewesen. Also hätte man wirklich jetzt die Mozart-Musik mit Lo-Fi oder so, ganz ehrlich, nee, also das ist genauso wie, du machst auch kein Remake von, kein Cover von Bohemian Rhapsody, außer du machst eine komplett andere Nummer.
Aber trotzdem covern sie es alle.
Ja. Und wenn ich da eine Jazz-Nummer drauf ausmache oder irgendwie, dann finde ich auch, wenn du versuchst, das Original genauso nachzuspielen und du hast da leider keinen Freddie Mercury Imitator an, dann finde ich immer, dann lass es.
Ja. Deshalb weiterhin fand ich gut, dass der Film und die Serie schon sehr unterschiedliche Adaptionen sind, auch wenn sie natürlich Adaptionen des gleichen Stoffes sind und auch die ähnliche Szenen und ähnliche Dialoge darin wieder vorkommen. Bei mir muss ich sagen, hätte ich den Film im luftleeren Raum geguckt,
ja,
und würde ich ihn nicht ins Verhältnis zu der Serie setzen, ja, hätte ich den Film wahrscheinlich anders bewertet.
Okay.
So gebe ich dem Film eine, und das ist für mich, gute 7.
Okay.
Während ich der Serie eine gute 8 geben würde.
Okay.
In dem Fall.
Okay.
Die Serie ist für mich nicht so ein Highlight, dass sie riesig über diesem Film steht. Mhm. Aber sie ist für mich, und da wahrscheinlich ist das auch eine Sehgewohnheit, das hat meiner aktuellen Sehgewohnheit besser entsprochen als der Film, auch wenn ich den Film wertschätzen kann für das, was er gemacht hat. Deshalb würde ich nur diesen einen Punkt dazwischen lassen, würde für mich rein persönlich aber die Serie höher bewerten, weil ich am Ende mehr in diesen Figuren drin war, mit diesen mitfiebern konnte, die Inszenierung angenehmer fand, weil da halt mit der Musik anders gespielt worden ist, weil die Musik für mich deutlich mehr im Vordergrund stand und weil ich das Schauspiel und das hat für mich vor allen Dingen das herausgezogen, Filmvariante, super gemacht, Salieri. Mhm. Aber Paul Bettany war für mich das absolute Highlight in dieser Serie, was für eine Intensität der in seinen Salieri reingesetzt hat. Und auch jemand wie Rory Kinnear fand ich jetzt besser als Kaiser, aber auch, weil ich Rory Kinnear in dem Fall sehr mag und seine arrogante Art da für mich sehr reingepasst hat. Es hätte wahrscheinlich auch anders sein können, wenn ich den Film zuerst geguckt hätte und den Film im Hintergrund gehabt hätte, aber jetzt, weil es natürlich so gelaufen ist, sehe ich es für mich 7 Film, 8 Serie.
Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Deswegen haben wir es ja auch bewusst so rum gemacht.
Ja.
Und jetzt wollen wir es natürlich von euch da draußen wissen. Ne? Also Amadeus Filmserie, schaut ihr die Serie. Ist natürlich auch ein bisschen, wenn man Sky und Wow hat, jetzt ist jetzt auch nicht so der Streaming-Kram, den jetzt jeder hat. Ne? Von daher muss man mal gucken, ob das da noch ist. Ihr könnt euch ja über Weihnachten noch einfach als Ersatz nochmal den Film angucken. Den kann man wirklich, ich meine, der ist jetzt noch kein Public Domain, aber ganz ehrlich, der ist so im Netz zu finden, dass es de facto Public Domain ist. Was ist mit diesem Film los?
Ja.
Da scheint sich einfach niemand mehr drum zu scheren.
Ja. Der sucht ist in, nach Internet Archive und Amadeus.
Der landet auch teilweise in kompletter Länge für wirklich mehrere Wochen auf YouTube. Ja.
Ja.
Es dauert ewig, bis der da wieder runtergenommen wird. Ja.
Ich weiß nicht, wie die rechte Situation dahinter ist.
Ich auch nicht, aber es wundert mich immer wieder, dass also wirklich das ein Film ist, der eigentlich, ob das Bekanntheitsgrad, ich meine, das Ding hat 12 Oscars gekriegt und so weiter, da wird unglaublich lax damit umgegangen. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob es irgendwo gestreamt wird.
Nein, also ich habe ihn, als ich ihn gucken wollte,
kaufen kann man ihn definitiv.
Kaufen kann man ihn, aber als Stream habe ich ihn nicht gefunden und als Abo-Stream.
Okay, alles klar. Ja, das würde uns natürlich interessieren und natürlich auch die Geschichte, wie steht ihr zu den interpretatorischen und inszenatorischen Geschichten? Wie steht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, sie explodiert die Kommentarspalte. Wir lesen das. Wir kommentieren auch jeden gehaltvollen Kommentar. Quatsch, werden wir nicht löschen, aber auch ehrlich gesagt nicht kommentieren. Und natürlich, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Abonniert doch mal den Kanal. Wir hätten gerne 500 Abonnenten bis Jahresende und alle Nerdizismus-Hörer, die das jetzt auch mal wieder gehört haben und schon ihren Feed entstaubt haben. Wir machen gleich im Anschluss noch eine Filmbesprechung. Also kommt in den nächsten Tagen da noch mehr. Aber lasst trotzdem mal ein Abo bei den Seriencheckern da, denn wer es noch nicht mitgekriegt hat, alles was Serien ist bei Seriencheckern, alles was Filme ist, bleibt bei Nerdizismus. Und ich war auch mal wieder im Kino und du warst auch, glaube ich, wieder im Kino. Da geht's auch wirklich wieder weiter. Versprochen. Also in diesem Sinne, macht Idiot da draußen und bis nächsten Donnerstag. Tschüss.
Ciao.